Joel war noch wach, als Samuel nach Hause kam. Da war es schon Mitternacht.
»Warum schläfst du nicht?« fragte Samuel.
»Ich weiß nicht«, antwortete Joel, »aber ich mach jetzt das Licht aus.«
»Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für einen Spaß wir beim Tanzen hatten«, sagte Samuel. »Das war wirklich eine gute Idee von dir.«
Er knipste das Licht aus und ging hinaus. Joel merkte, dass er ein bisschen Magenschmerzen hatte. Gertruds Ohrfeige spürte er nicht mehr im Gesicht, sie war in den Magen gekrochen. Aber das war kein gewöhnliches Bauchgrimmen. Es war ein Gefühl, als ob Finger in seinem Magen kratzten. Wenn er Samuel doch erzählen könnte, was passiert war. Die ganze lange Geschichte, die damit begonnen hatte, dass er nicht aufgepasst hatte und unter den Jüstalbus geraten war. Er hatte eine gute Tat tun wollen, und das war schiefgegangen. Aber er konnte es nicht erzählen. Samuel würde nichts verstehen. Außerdem war das Risiko zu groß, dass er böse würde. Am nächsten Morgen wurde Joel früh wach. Er hatte einen Albtraum gehabt. Als er die Augen im Dunkeln aufschlug, konnte er sich nicht erinnern, was er geträumt hatte. Vielleicht hatte er wieder gebrannt. Er sah auf den Wecker, der auf dem Hocker neben seinem Bett stand. 6:15. Weil es Sonntag war, brauchte er nicht aufzustehen. Er konnte den ganzen Tag im Bett bleiben, wenn er wollte. Bald würde es hell werden. Dann konnte er hinausgehen. Er fuhr sonntags morgens gern auf seinem Fahrrad durch den Ort. Kein Mensch war unterwegs. Er konnte sich einbilden, er sei das einzige Lebewesen, das übrig geblieben war. Da war er Herrscher über die Leere. Draußen war es kühl. Der Fahrradsattel war feucht. Er überlegte, woher das kommen mochte, dass er beim Fahrradfahren so gut denken konnte. Was hatten die Räder mit seinem Kopf zu tun? Waren sie wie ein Dynamo, der seine Gedanken antrieb? Joel zischte vor sich hin, vor Wut über sich selbst. Warum dachte er so viele dumme Gedanken? Hatte er das von Mama Jenny geerbt? Dann war es ja ein Glück, dass sie abgehauen war. Er hielt vor der Bierstube an und stieg vom Fahrrad. Auf dem heruntergezogenen Rollo stand, das geschlossen war. Die Bierstube öffnete sonntags nicht vor 1. Aber schon gegen 12 versammelten sich die alten Biertrinker draußen. Manchmal hatten sie Flaschen in den Innentaschen ihrer Jacken. Die Flaschen ließen sie kreisen, bis Ludde das Rollo hochzog und die Tür öffnete. »Wahrscheinlich wäre es gut gewesen, wenn gar kein Mirakel passiert wäre«, dachte Joel niedergeschlagen. »Dann hätte Gertrud ihn jedenfalls nicht geohrfeigt.« Er fuhr weiter. Jetzt trat er in die Pedale, so fest er konnte. Er wurde verfolgt von einer schrecklichen Mörderbande. Er spürte ihr Keuchen in seinem Nacken. Schneller musste er treten. Schneller, schneller. Vor der Post kriegte er einen Platten. Es zischte und aus dem Vorderreifen war die Luft raus. Als er sich vorbeugte, sah er, dass sich ein Nagel in den Reifen gebohrt hatte. Ein großer, rostiger Nagel. »Ich schmeiß das Fahrrad weg«, dachte er wütend. »Ich schieb es zur Brücke und schmeiß es in den Fluss.« Da hörte er jemanden rufen. Er sah sich um. Jemand winkte ihm aus dem Obergeschoss der Post, wo das Telegrafenamt war. Joel erkannte Asta. Asta Bagge, die Leiterin des Telegrafenamtes. Asta hatte feuerrote Haare. Sie war so dünn, dass man glauben konnte, sie drehte sich jeden Morgen nach dem Aufstehen durch die Mangel. Joel kannte niemanden, der so platt wie Asta Bagge war.
»Kannst du mir einen Gefallen tun?«
rief sie ihm zu.
»Ja«,
antwortete Joel.
»Komm mal nach hinten«,
rief Asta.
»Komm die Treppe rauf, die Tür ist offen.«
Joel lehnte das Fahrrad gegen die Wand und ging um die Ecke. Im Telegrafenamt war er noch nie gewesen. Als er die Tür öffnete und eintrat, saß Asta vor der großen Telefonanlage und vermittelte ein Ferngespräch.
»Ihr Gespräch nach Karlskrona«,
sagte sie in das Mikrofon, das vor ihrem Gesicht hing. Dann drückte sie auf einen kleinen schwarzen Schalter und stand auf.
»Wie gut, dass ich dich gesehen habe«,
sagte sie.
»Wie heißt du?«
»Joel Gustafsson«, sagte Joel.
»Du musst mir einen Gefallen tun«,
sagte Asta.
»Und du sollst es auch nicht umsonst tun. Weißt du, wo ich wohne?«
Nein, antwortete Joel.
In dem Haus hinter der Bäckerei,
sagte Asta.
Das rote Haus.
Joel wusste, welches sie meinte.
Ich glaube, ich habe vergessen, die Herdplatte auszustellen, als ich wegging. Nimm die Schlüssel und lauf hin. Vergiss nicht, hinter dir abzuschließen, wenn du gehst.
Joel stürzte los. Jetzt war es allein er, der den mächtigen Präriebrand daran hindern konnte, auf die Lager der Neusiedler überzugreifen. Alles wäre verloren, wenn er nicht rechtzeitig ankam. Er schloss die Tür auf und betrat Astas Wohnung. Es riecht nach Parfum, dachte er. Parfum und Honig. Er trat sich ordentlich die Stiefel ab und sah sich nach der Küche um. Durch eine angelehnte Tür sah er die Ecke einer Spüle. Er schob die Tür auf. Die Herdplatte war eingeschaltet. Eine der Platten glühte rot. Er stellte den Schalter aus. Dann ging er in der kleinen Wohnung herum. Überall roch es nach Parfum. Joel stellte sich vor, er sei ein Einbrecher. Jetzt suchte er nach dem Geld, das irgendwo versteckt sein musste, und den Juwelen. Er vermied es, irgendwas in die Hand zu nehmen, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Auf einer Kommode standen Fotos in braunen Rahmen. Kinder mit aufgerissenen Augen starrten ihn an. An einer Hauswand saß eine alte Frau auf einer Bank. Joel öffnete die Tür zu Astas Schlafzimmer. Das Bett war nicht gemacht. Im Schlafzimmer duftete es noch stärker nach Parfum. Irgendetwas war merkwürdig an der Wohnung, aber Joel kam nicht darauf, was es war. Er sah sich um. Jetzt war er der Detektiv, der nach Spuren des Einbrechers suchte. Sein Verdacht richtete sich gegen den unbekannten Joel Gustafsson, der Dieb, der sich nie schnappen ließ. Da wusste er, was so merkwürdig war. In der Wohnung gab es kein Telefon. Asta, die Leiterin des Telegrafenamtes, hatte kein Telefon. Das war ein Rätsel. Er ging noch einmal durch die Zimmer. Die Herdplatte war nicht mehr rot. Nirgends gab es ein Telefon. Dann ging er und schloss hinter sich ab. Dreimal überzeugte er sich, dass er wirklich abgeschlossen hatte. Als er zum Telegrafenamt zurückkam, saß Asta vor der Anlage und strickte. Die Kopfhörer hingen ihr um den Hals. »Der Herd war an«, sagte Joel.
»Wie schrecklich«, sagte Asta. »Das ist mir noch nie passiert. Es hätte anfangen können zu brennen.«
Sie holte 2 Ein-Kronen-Münzen aus ihrem Portemonnaie.
2 Kronen dafür, nur weil er den Herd abgeschaltet hatte?
Joel machte einen Diener und bekam das Geld. Neugierig musterte er die große Telefonanlage. Es klingelte wieder und Asta stellte eine Verbindung her. Er fragte und sie erklärte ihm, wie es funktionierte. Bald, dachte Joel, könnte er selbst Gespräche verbinden. Dann wurde es wieder ruhig und Asta hängte sich die Kopfhörer um den Hals.
»Ist hier auch nachts geöffnet?« fragte Joel.
»Hier ist immer geöffnet«, antwortete Asta. »Nächste Woche habe ich Nachtdienst. Wir sind 3 Leute, die sich abwechseln. Im Hinterzimmer gibt es ein Bett, da können wir schlafen, aber es muss immer jemand hier sein, wenn es klingelt. Jemand kann krank geworden sein. Jemand kriegt vielleicht ein Kind und braucht ein Taxi.«
Dann klingelte es wieder. Asta meldete sich und verband weiter. Es kamen 3 Gespräche gleichzeitig. Asta verband. Jemand wollte mit Stockholm reden. Asta verband und verband. Joel sah ein Telefonverzeichnis auf dem Tisch liegen. Er blätterte darin. Zufällig schlug er beim Buchstaben L auf. David Lundberg sah er. Telefonnummer 135.
Der Käsemann hatte Telefon.
Joel ließ das Telefonverzeichnis los, als ob er sich verbrannt hätte. Asta hatte nichts gemerkt.
»Ihr Gespräch nach Stockholm«, sagte sie ins Mikrofon.
»Rufen nachts viele an?«, fragte Joel, als sie die Kopfhörer wieder abgenommen hatte.
»Nach Mitternacht ruft fast nie jemand an«,
antwortete sie und fing wieder an zu stricken. Joel sah, dass es ein Kinderjäckchen werden sollte. »Ich muss wohl gehen«, sagte Joel.
»Vielen Dank, dass du mir geholfen hast«, sagte Asta.
Dann klingelte es wieder. Joel schob sein Fahrrad nach Hause. Im Keller gab es Gummiflicken und Klebstoff, womit er den Schlauch reparieren konnte, aber er dachte nicht an das Fahrrad. Der Käsemann hatte Telefon. Der verdammte Hohlkopf, der Gertrud nachspioniert und sich dann gedrückt, sich weggeschlichen hatte wie ein feiger Hund. Joel hatte beschlossen, dass der Käsemann an allem schuld war. Plötzlich blieb er stehen. Er würde sich am Käsemann rächen. Das sollte die gute Tat werden, und dann brauchte er nie mehr an das Mirakel zu denken. Er würde es rächen, dass der Käsemann Gertrud nachspioniert hatte. Das war eine gute Tat, doch würde nie jemand erfahren, dass Joel sie getan hatte. Aber das machte bestimmt nichts. Die Hauptsache war doch, dass die gute Tat überhaupt ausgeführt wurde. Eine gute Tat musste doch wohl so unsichtbar sein wie Gott. Alle redeten über Gott, aber niemand hatte ihn gesehen. Joel ging weiter. Er dachte an Asta und ihre Telefonvermittlung. Als er nach Hause kam und das Gartentor öffnete, hatte er sich entschieden. Jetzt wusste er, wie er sich am Käsemann rächen konnte. Dann würde Gertrud begreifen, dass er es mit den geheimen Briefen nur gut gemeint hatte. Alles würde wie immer werden.